Der Christ erlebt das Heil in der Bekehrung, im Christenleben und in der Vollendung, sodass in der Mitte er sagen kann, wie heute, ich wurde gerettet, ich werde gerettet, ich werde gerettet werden. Was an diesen drei Stellen geschieht, kann vermischt werden und eine neue Lehre daraus kann entstehen. Es gibt einige, die nehmen uns etwas weg von dem, was wir bekommen haben und bieten es uns jetzt neu an. Die sagen zum Beispiel, du brauchst noch mehr. Was brauche ich denn mehr? Ja, du brauchst noch den Heiligen Geist. Also nimmt er mir ihn zuerst und dann bietet er mir den an. Ich kann sagen, ich habe den Heiligen Geist. Gut, aber du brauchst immer noch mehr. Was brauche ich mehr? Du brauchst Kraft. Du hast den Heiligen Geist, aber du brauchst Kraft. Er nimmt mir die Ausrüstung mit Kraft, die ich mit dem Heiligen Geist bekam, und bietet es jetzt mir an. Und ich kann darauf erwidern, ich habe schon die Kraft. Ja, aber du erlebst sie doch nicht. Davon hatten wir nicht gesprochen. Wir hatten davon gesprochen, dass wir Kraft hätten oder nicht. Entweder hat man sie oder hat man sie nicht. Kinetische Kraft, Entschuldigung, potenzielle Kraft und kinetische Kraft sind nicht dasselbe. Da stehen einige Autos draußen. Man darf annehmen, weil sie auf der Straße stehen und Nummernschildern haben und so weiter, haben die meisten von ihnen, wenn nicht alle, potenzielle Kraft. Einige von ihnen vielleicht nicht. Das wird sich dann herausstellen, wenn man versucht, sie den Anlasser zu betätigen. Kinetische Kraft haben sie erst, wenn der Wagen in Bewegung kommt. Das heißt, wirkende Kraft. Das sind Fremdwörter in der Physik, das heißt in der Automechanik wird man wahrscheinlich sagen, oder irgendwie in der einfachen Physik, von ruhender und wirkender Kraft oder Energie. Der Christ hat den Geist, er hat die Kraft. Er soll dafür sorgen, dass sie zum Ausdruck kommt, das heißt betätigt wird. Und auch dann muss er das nicht immer feststellen. Ich muss ja nicht alles feststellen in dem Raum meines Bewusstseins, was mit mir umgeht, was bei mir passiert. Ich werde sehr viel bewahrt, ohne dass ich es weiß. Gott sei Dank. Wenn ich mir das alles bewusst sein sollte, dann hätte ich wahrscheinlich keine Zeit mehr für das, was ich eigentlich tun soll. Man muss ein bisschen sparsam sein mit seiner Fantasie und damit man konzentrieren kann. Es gibt Christen, die verlangen zu viel von uns. Es geschieht sehr, sehr viel mehr an mir. Kraft wird gebraucht von Gott, wo ich es nicht empfinde. Ich habe Kraft, obwohl ich es nicht fühle. Auch tätige Kraft, wirkende Kraft. Allerdings, es gibt Zeiten, wo ich merke, dass die Kraft da ist. Und das ist auch etwas Schönes. Aber das Maß, in dem ich mir dessen bewusst werde, ist auch eine Führung sehr oft. Also man vermischt etwas, das mit der Heilswende geschah, mit dem, was nachher zu geschehen hat. Pause? Mittagessen. Ja, da machen wir nicht. Die Frage einer zweiten Stufe oder einer zweiten Heilswende. Beruht auf einer Verwechslung von dem, was in der persönlichen Heilswende geschieht und dem, was erst später geschieht. Es beruht, das heißt, es kann missverstanden werden, jeweilige konzentrierte Heilserfahrung im Glaubensleben. Es gibt Heilserfahrung im Glaubensleben, wo sehr konzentriert etwas erlebt wird. Etwas wird einem klar, eine ganze Menge wird einem klar, beziehungsweise wird eine Konzentration an Kraft ausgelöst und so weiter. Solche Erfahrungen müssen nicht falsch etikettiert werden. Und das ist wohl geschehen. Sie müssen nicht verwechselt werden mit dem, was die Heilige Schrift nur für etwas anderes reserviert. Zum Beispiel, wenn Finney etwas Besonderes erlebt, nachdem er schon zum Glauben gekommen ist, und so wie er seine Empfindungen beschreibt, schlussfolgert er, es müsste sich um eine Taufe handeln. Interessant ist, dass er hier von einer Taufe spricht, während er doch ein sehr starker Verfechter der Kindertaufe war. Aber auf jeden Fall ist diese Etikette eine falsche. Das war seine Interpretation. Hätte er seine Schrift besser gekannt, dann hätte er wohl gesehen, dass dieser Ausdruck für etwas anderes reserviert wird. Oder auf der anderen Seite greift man schon vorweg etwas von der Vollendung ab und will es jetzt schon haben. So zum Beispiel, was erst mit der Wiederkunft Jesu an Verwandlung des Körpers stattfindet, will man jetzt schon vorweg haben. Oder Sündlosigkeit, das sind Ereignisse, die erst in der Wiederkunft Jesu Christi geschehen. Hier kann man von der Kraft der Sünde befreit werden, man kann das erleben, aber noch nicht im kontinuierlichen Sinne. Der Christ muss also auch in der Erkenntnis zunehmen und auch in der Erkenntnis Übung. Er muss lernen zu differenzieren, genauer zu sein. Aber es darf auch etwas Positives gesagt werden in Bezug auf das Thema zweite Stufe. Die Heilige Schrift spricht von neuer Hingabe, nicht allerdings von einem zweiten besonderen Erlebnis, aber sie spricht davon, dass der Christ sich neu dem Herrn ausliefern darf. Besonders soll er seinen Körper dem Herrn darbringen zum Dienst. Römer 12, Vers 1. Wenn man von Christus abgegangen ist, beziehungsweise eine Lauheit im Glauben erlebt hat, eine Zeit der Schwäche und der Niederlage, wenn dann Buße getan wird, dann kann so ein Erlebnis sehr ähnlich wie eine Bekehrung aussehen. Aber das heißt noch nicht, dass sie als eine Bekehrung beziehungsweise als eine zweite Heilswende zu bezeichnen wäre. Wovon die Schrift allerdings spricht, ist von einem Reifestadium. Es gibt reife Christen und unreife Christen. Auch das ist ein relativer Ausdruck, denn der Christ ist schon ein Reifer, weil er auch im Geiste die Huiothesia schon hat. Aber was das Wachstum betrifft, gibt es eine Stufe, wo er sich selbst versorgen kann. Paulus spricht davon in Philipper 3. Es gibt solche, die sind schon reif. Er bezeichnet also da ein gewisses Stadium im Wachstum, das man erreichen sollte, um dann anderen besser helfen zu können. Man ist immer noch im Wachstum begriffen, aber dieses Stadium wird schon identifiziert. Groß D, immer noch bei der Heilsordnung. Wir haben von der göttlichen Vorbereitung gesprochen, von der persönlichen Heilswende und vom Christenleben, wie das aussieht im Grunde. Jetzt die Vollendung. In 1. Petrus 1, den Versen 5 und 9, spricht Petrus von einer Heilserfahrung, die noch aussteht. Wir werden gerettet werden. Wie sieht das aus? Entschuldigung. Erstens, der Leib wird verändert. Philipper 3, Vers 21. Wenn Jesus Christus erscheint, wird eine Verwandlung des Körpers stattfinden. sowohl bei denen, die auferstehen, als bei denen, die noch am Leben sind. In beiden Fällen gibt es einen neuen Körper, der den anderen als Saat voraussetzt, aber doch erheblich anders ist, besonders in der Konstitution. Er ist mehr geistiger oder vom Geistigen geprägt, 1. Korinther 15. Zweitens, etwas an der Erkenntnis ändert sich. 1. Johannes 3, 1 und 2. Wir sind jetzt schon Gottes Kinder und das ist herrlich. Aber wenn wir ihn sehen, dann wird etwas Neues da sein, auch in der Erkenntnis. Oder 1. Korinther 13. Dann werde ich erkennen, so wie ich erkannt worden bin. Das geschieht nicht vor diesem Zeitpunkt, wie wohl auch einige das wünschen möchten. Aber ich hatte noch nicht gesehen, dass es bei irgendeinem eine Veränderung bedeutet hätte, dadurch, dass wir eine vollständige Schrift hatten. Was oft so gesagt wird, dass das die Auslegung von 1. Korinther 13 wäre. Man verwechselt hier objektive und subjektive Erkenntnis. Objektive Erkenntnis ist zum Abschluss gekommen, das heißt, der Wissensstoff, die gottgöttliche Offenbarung ist vollendet. Aber das ist nicht, wovon Paulus spricht. Er spricht von der Erkenntnisfähigkeit. Das ist etwas Subjektives, etwas in ihm. Und er wird jetzt da oder dann bei dem, zu dem Zeitpunkt die Fähigkeit haben, so zu erkennen, wie er erkannt worden ist. Drittens, bei der Sünde findet eine Veränderung statt. Sie ist nicht mehr in uns. Dann wird sie entwurzelt sein. Dann werden wir einen Körper haben, frei von dieser Last, von dieser Tendenz zum Bösen hin. Das wird etwas Herrliches sein. 2f, das heißt beim zweiten Thema, Abschnitt f, die zweite Heilszeit. Die zweite Heilszeit beginnt mit der Wiederkunft Jesu Christi. Die erste Heilszeit geht von Pfingsten bis zur Wiederkunft Jesu. Die zweite beginnt dann. Hier ist zweierlei zu beachten. Einmal in Bezug auf die Welt, dann in Bezug auf die Gemeinde. Wenn Jesus Christus wiederkommt, findet eine Veränderung in der Welt statt. Geografisch, das heißt, was die Erde betrifft, topografisch, und auch politisch. Die Schrift spricht von einigen Veränderungen in Palästina. Die Erde, die vorher furchtbar verseucht war, wird offenbar gereinigt. Es ist ein anderes Klima da, das heißt eine andere Witterung oder eine gereinigte Luft. Eine neue Welt, relativ neue Welt, noch nicht die neue Schöpfung, aber doch eine gereinigte Welt. Vielleicht spricht Jesaja 32 hiervon ab Vers 15 oder 16. Aber der Zerfall bleibt. Das heißt, das Gesetz des Zerfalls bleibt in der Schöpfung, weil es immer noch die alte Schöpfung ist. Sie ist äußerlich gereinigt, sie erfährt einige oberflächliche Veränderungen, aber innerlich bleibt sie die alte zerfallene Erde, die alte zerfallene Welt. Die Sünde bleibt noch. Wer als noch nicht Verwandelter, zum Beispiel das an Christus glaubende Israel, das nicht entrückt wird, sondern einfach als bekehrtes Volk hinübergeht ins Tausendjahrreich, der behält seinen alten Körper mit der Tendenz zur Sünde. Und Jesaja 66 spricht noch von der Möglichkeit von Sünde in dieser Zeit. Allerdings, Satan ist gebunden für diese 1000 Jahre. Die Zeit dauert etwa 1000 Jahre, die zweite Heilszeit. Politisch sind starke Veränderungen da. Die Feinde Christi sind überwunden, ein großer Teil zerstört. Christus herrscht mit großer Strenge. Die Verhältnisse werden genau beschrieben in Ezechiel ab Kapitel 40. Ein Fürst, also ein Gehilfe des Messias, ist in der irdischen Regierung da, und die Priester haben eine starke Rolle, die Leviten. Aber nicht so ist der Mensch verändert, dass er nicht am Ende wieder rebellieren könnte. Es gibt einen Versuch, anschließend zu rebellieren, aber der gelingt nicht. Der wird schon im Keim erstickt. Zweitens, Römisch 2, die Gemeinde ist immer noch da. Sie ist wohl entrückt worden, aber sie wird teilhaben an der Regierung des Messias. Nicht nur die Enthaupteten, nicht nur die Verfolgten. Es gibt Stellen, die davon sprechen, dass jeder, der zu Christus gekommen ist, irgendwie Anteil hat an dieser Regierung, an der Regentschaft. Die Gemeinde ist da auf Erden, beziehungsweise wahrscheinlich fähig, hin und her zu rücken, je nach Bedarf. Ein Theologe, ein namhafter, meint, das sei nicht möglich, dass verwandelte und unverwandelte Kreaturen nebeneinander leben könnten. Bietenhardt, ein schweizerischer Theologe, dessen Abhandlung übrigens zu empfehlen ist über das 1000-Jahr-Reich, ausgehend von Offenbarung 20, sehr zu empfehlen, sagt, warum nicht? Was spricht dagegen, dass der Theologe, das ist Althaus, kann sich das einfach nicht vorstellen. Aber wir haben einen Präzedenzfall in unserem Herrn selbst. Und Paulus sagt in Philipper 3, Vers 21, wohl, dass wir einen ähnlichen Körper haben werden. Das heißt, die ähnlichen Bewegungen wären auch bei uns möglich, offenbar. Also die Gemeinde ist auch da, allerdings vollendet, entrückt und vollendet und jetzt im Dienste, im vollkommenen Dienst des Herrn. Vielleicht gehört das Gleichnis von den 5 und 10 Städten hierhin. 2G, das heißt Abschnitt G unter Thema 2, die dritte Heilszeit. Hier Zeit in Anführungsstrichen, denn es handelt sich um Ewigkeit, um Zeitlosigkeit in einem gewissen Sinne. Keine Sonne mehr, obwohl wir eine neue Erde haben. Wir haben Stoff, wir haben Materie, aber keine Veralterung. Es bleibt in Ewigkeit, was Gott jetzt schafft. In Offenbarung heißt es, siehe, ich mache alles neu. Ich glaube, das ist in Kapitel 21. Das heißt, jetzt wird das Letzte auch noch neu gemacht. Auch die Erde, auch die Umwelt des Geretteten. Der Gerettete war schon neu geworden, jetzt auch seine Welt, seine Umwelt. Davon spricht Paulus in Römer 8, in Versen 19 bis 23. Die Kreatur, mit der Christ heute noch im Körper seufzt, wird dann befreit werden von dieser Gebundenheit einer zerfallenden Schöpfung. Auch Kolosser 1 gehört hierhin. Diesen Text möchte ich lesen und einiges dazu sagen. Kolosser 1, Vers 15 und dann 18 bis 20. Vers 15: Welcher, das heißt der Sohn, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist Ebenbild ist nicht etwas Abstraktes, wie Bild bei uns. In der Verkündigung sagen wir, jetzt will ich ein Bild brauchen. Das ist eine Illustration, ein Beispiel vielleicht. Ein Ebenbild, ein Ikon, ist etwas Sichtbares. In dieser Schöpfung Sichtbares. Ein sichtbares Bild von einer unsichtbaren Gestalt. Jesus Christus ist als Menschgeborener, ein sichtbares Bild vom unsichtbaren Gott. Die Schwierigkeit in der Auslegung dieses Textes liegt zum großen Teil darin, dass man ab Vers 15 den Text abgeschnitten hat von dem vorhergehenden Teil. In unserem Bemühen, den Text etwas einfacher zu machen und das zu tun durch Verkürzung von Sätzen, können wir der Bedeutung nach den Text verstümmeln. Wenn wir das tun, das heißt, wir verkürzen die Sätze, dann müssen wir entsprechende Verbindungsausdrücke verwenden, damit die Verbindung aufrechterhalten bleibt. Für das Studium ist es besser, dass wir die langen Sätze so behalten, wie sie stehen, damit wir die Verbindungen leichter sehen. Vers 14 hört nicht auf. Es endet mit einem Komma und Vers 15 beginnt mit einem Bezugspronomen. Welcher? Das heißt, der Sohn in Vers 13 erwähnt. Dieser Sohn ist das Ebenbild als Sohn, als Menschgeborener des unsichtbaren Gottes. Ikon vom unsichtbaren Gottes, Komma, Erstgeborener aller Schöpfung. Hier kommt die Schwierigkeit. Soll man lesen Prototokos oder Prototokos? Geborener oder hohe Stellung habender? Der Ausdruck lässt sich ruhig als Prototokos, das heißt als Erstgeborener, verstehen. Wir können hier ruhig übersetzen Erstgeborener. Der Ausdruck wird zweimal gebraucht, auch in Vers 18. Und es besteht kein Grund, ihn anders zu verstehen in Vers 15 als in Vers 18. Paulus zieht ein Thema durch. Er springt nicht von der Erlösung oder vom Erlösungsthema zum Schöpfungsthema. Denn es geht hier um die Größe des Erlösers. Paulus lehrt jedoch zu danken, man vergleiche Vers 12, und dem Vater dankt. Das heißt, danken ist ein Zug, ein Grundzug des gottwohlgefälligen Wandels, zu dem es Erkenntnis seines Willens braucht. Der ganze Satz beginnt mit Vers 9. Es ist ein Gebetsanliegen, Erkenntnis seines Willens. Dies ist notwendig, damit man einen gottwohlgefälligen Wandel führen kann. Wie sieht so ein Wandel aus? Hat vier Züge. Der letzte Zug ist die Dankbarkeit. Wofür soll man danken? Wem? Dem Gott, der uns erlöst hat. Und das ist der Anlass, von der Erlösung zu sprechen, aber nicht als dogmatisches Thema lediglich, sondern als Dankthema. Hier lehrt der Apostel die Christen zu danken. Er sagt, wie sie danken können, wofür sie danken sollen, in allererster Linie wegen ihrer Erlösung. Für ihre Erlösung sollen sie danken. Und dann sollen sie speziell danken, nicht nur dem Vater, von dem die Erlösung ausgeht, sondern für den Sohn sollen sie danken. Und er sagt, warum dieser Sohn? Und er bringt einige dogmatische Hinweise hier, wegen der Irrlehre, die an die Tür der kolossischen Gemeinde klopft, die sie noch nicht angenommen haben, aber sie stehen in der Gefahr, dafür offen zu sein. Und Paulus widerlegt dieses. Er verbindet oder überbrückt die Spannung zwischen der Größe Christi, des Sohnes Gottes, und seiner Niedrigkeit. Dies ist immer ein Problem gewesen für christliche Gemeinde. Wie halten wir beides fest? Den Gottessohn und den Menschensohn, den Großen und den Niedrigen. Die Kolosser, beziehungsweise die Lehre, die dort sich meldet, will eine Zwischenlösung haben. Jemanden dazwischen, der weder Gott noch Mensch ist, eine hohe, engelähnliche Figur. Möglicherweise, wenn wir schon hier Züge des späteren Gnostizismus sehen wollen, was nicht unmöglich ist und wahrscheinlich ist, obwohl es nicht ganz klar ist. Möglicherweise beugt aber Paulus hier vor. Wenn die Kolosser diesen Text haben, können sie dem späteren Gnostizismus begegnen. Und er sagt, Christus ist beides. Er ist der Mensch geworden in Niedrigkeit, aber er ist gleichzeitig Gott und nichts weniger denn Gott. Er ist ein genaues Abbild von diesem unsichtbaren Gott. Erstgeborener aller Schöpfung, was heißt das? Das erste Glied, das neu wird von der ganzen Schöpfung. Er sagt später, wie? Hier ist er noch beim Thema Heil. Erstgeboren, das heißt, in seiner Auferstehung haben wir das erste Stück Materie von der ganzen Schöpfung, das neu wird, nämlich den Körper Jesu Christi. Der Leib von Jesus Christus wird neu, wird auferstanden, kommt vom Tode hervor. Das ist das Angeld für alles andere. Jetzt ist die Gemeinde dran, das heißt, die sich rufen lassen, die werden erneuert, zuerst dem Geiste nach, später dem Körper nach. Dann kommt der Rest der Schöpfung. Jesus Christus ist der Anfang der Erneuerung von allem. Warum? Jetzt kommt Paulus auf die Schöpfung zu sprechen. Vers 16. Er gibt hier den Grund an, weshalb er das gesagt hat, dass er in Vers 15 sagt, weil in ihm oder durch ihn alles einmal geschaffen wurde. Jesus sagte einmal in Johannes 10, ich habe Macht, mein Leben hinzugeben, es zu lassen. Ich habe Macht, es wieder aufzugreifen, es wieder zu nehmen. Die ganze Dreieinigkeit hatte Teil an der Auferstehung Jesu. Der Vater hat ihn auferweckt. Der Heilige Geist, Römer 1, Vers 4, hat ihn auferweckt. Aber er selbst hatte Anteil daran. Und Paulus sagt hier, dieser, der nicht im Grabe gehalten werden konnte, der dieses Übernatürliche, alles Überschattende oder alles Überragende Macht hatte, der konnte sich zur Auferstehung bringen. Der konnte nicht im Grabe behalten werden, weil er der Schöpfer aller Materie war. Der Schöpfer kann nicht von seiner Schöpfung übermannt werden. Weil er der Schöpfer war, deshalb ist er auferstanden. Und jetzt sagt er, wie groß er in der Schöpfung ist, das in den Himmel und so weiter. Das ist alles von ihm geschaffen und zu ihm, für ihn. Es dient ihm. Aber jetzt Vers 18. Und er, beziehungsweise derjenige, dieser Große, ist das Haupt des Leibes. Mit dem habt ihr zu tun in der Gemeinde. Des Leibes, der Gemeinde, der Anfang ist. Der Anfang der Neuschöpfung. Der Erstgeborene von den Toten. Jetzt klärt er diesen Begriff. Er ist der Anfang des Neuen. Der Erstgeborene von den Toten. Genau der Ausdruck, der in Offenbarung 1, Vers 5 gebraucht wird. Die neue Gemeinde denkt an Psalm 2, Vers 7 an dieser Stelle. Vergleichen Sie Apostelgeschichte 13, die Predigt von Paulus in Antiochia. Zweimal kommt Psalm 2, Vers 7 zur Sprache, beziehungsweise vielleicht dreimal. Einmal in der Apostelgeschichte, zweimal in der Apostelgeschichte, einmal in Apostelgeschichte 4, einmal in Apostelgeschichte 13. An beiden Stellen wird Bezug genommen auf die Auferstehung. Dies ist mein lieber Sohn, heute habe ich dich gezeugt, bezieht sich auf die Auferstehung. In der Auferstehung tut Gott das Neue. Das ist ein messianischer Psalm für die messianische Zeit. Da beginnt die messianische Zeit. Da ist er der Geborene. weil er aus dem Grabe hervorkommt. Wir sind nicht gewohnt, Auferstehung mit Geburt zu verquicken, aber das Neue Testament versteht Auferstehung als eine Art Geburt und deshalb wird der Auferstandene Geborene genannt, Erstgeborene. Der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Er ist der Schöpfer, er ist der Anfang der Erlösung, er ist der Erste in allem und soll auch der Erste über allen sein. Er verfügt über alle. In der Gemeinde soll er gehört werden, soll er König sein. Bedenken Sie, dass in Vers 13 es heißt, das Königreich des Sohnes. Das heißt, der Sohn ist König in diesem Reich. Jetzt schon, nicht erst im Millennium. Jetzt schon ist er König. Weil es wohlgefiel, das heißt Gott wohlgefiel, dass in ihm, in diesem Sohn, alle Fülle wohne. Das heißt, alle Heilsfülle, alles, was uns zur Verfügung steht. Und, Vers 20, durch ihn alles mit ihm selbst von Grund auf versöhnt werde. Durch ihn alles mit ihm selbst. Er ist der Gott, mit dem es versöhnt werden soll. Was bedeutet hier Versöhnung? Das Wort hier ist uns fremd an dieser Stelle. Es ist uns fremd, weil hier von Materie gesprochen wird. Das heißt von der Schöpfung, von der äußeren Schöpfung. Und wir können nicht verstehen, warum Materie versöhnt werden muss. Nicht der Schöpfer muss mit der Schöpfung versöhnt werden, sondern die Schöpfung mit dem Schöpfer. Wir werden wohl nicht zurande kommen mit diesem Ausdruck, wenn wir ihn nicht im etymologischen Sinne verstehen, im ursprünglichen Sinne. Versöhnung bedeutet eigentlich austauschen, vertauschen. Man denke an 2. Korinther 5, Vers 21, wo Gott einen Tausch vornimmt, um zu versöhnen, 19:20. Dort spricht er von der Versöhnung. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst. Das hat er am Kreuz getan. Er hat unsere Sünde ausgetauscht mit seinem Sohn. Der Sohn ist drangegeben worden. Deshalb Vers 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, an unserer Stelle zur Sünde gemacht. Wahrscheinlich im hebräischen Sinne gebraucht, wo Sünde auch Opfer, Sündopfer bedeutet. Das heißt, er ist in die Bresche getreten und ist an unserer Stelle als Stellvertreter gestorben. Gott hat getauscht. Und wenn wir das annehmen, dann werden wir auch subjektiv oder praktisch versöhnt. Dann wird das uns zugute, was Gott auf Golgatha getan hat. Verwenden wir diesen Ausdruck des Austausches, dann wird uns klarer, was Paulus meint. Die Kreatur, die Schöpfung oder über die Schöpfung wurde ja das Gesetz des Zerfalls verhängt, anschließend am Fall des Menschen in Eden. Da sagt Gott, Schmerzen werden aufkommen, der Riss geht durch die Natur, überall. Das war nicht direkte Folge von der Sünde, nicht die Welt ist gefallen, nicht die Schöpfung ist gefallen, nur der Mensch ist gefallen. Lapsus, was Schuld beinhaltet, ist nicht auf die Schöpfung selbst zu beziehen. Die Schöpfung ist versehen worden mit dem Gesetz des Zerfalls, aber Paulus sagt, nicht, weil es selbst daran Schuld hatte. Aber es hängt damit zusammen. Das war die Antwort Gottes auf die Sünde des Menschen. Jetzt ist das dieselbe Reihenfolge in der Erlösung, im Heil. Wenn Gott in Christus das Heil zustande, zu Wege bringt und der Mensch gerettet wird, kann anschließend auch die Umwelt verändert werden. Sie kann umgetauscht werden. Die alte kann gehen, eine neue kommt, allerdings aus dem Grundmaterial des alten wahrscheinlich, so wie der Mensch, der Körper des Menschen aufersteht, aufgrund des gesäten Körpers, der gestorben war. Das heißt, das zweite Mal werden wir es wohl nicht mit einer Schöpfung ex nihilo zu tun haben. Petrus sagt, die Welt wird zergehen. Das heißt, in Kleinstteile aufgehen. Aber diese Kleinstteile, werden offenbar verwendet als Bausteine und eine neue Schöpfung wird geschaffen. Jesus Christus bringt dies zu Wege. Er ist der Neuschaffende. Durch ihn wird alles mit ihm selbst von Grund auf versöhnt. Warum? Wahrscheinlich dieser nächste Satzteil muss er in Klammern gesehen werden. Er stiftete ja, ich glaube, wir haben da den August, er stiftete ja Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Das heißt, logisch geht das voran. Natürlich auch zeitlich. Weil Christus am Kreuz gestorben ist und Frieden gestiftet hat zwischen einem sündigen, opponierenden Menschen und Gott. Deshalb kann jetzt die Welt, die Schöpfung, die Umwelt des Menschen auch umgetauscht werden und erneuert werden. Durch ihn, sei es das, was auf der Erde ist, sei es das, das in den Himmel ist. Alles wird eines Tages umgetauscht werden und erneuert werden. Wie ein Austauschmotor, nur ist er nicht immer neu. Also, das bringt die Heilsgeschichte zu Ende. Natürlich, dann gibt es einfach Ewigkeit, nicht wahr? Nachdem die neue Welt da ist, die neuen Zustände. In der Eschatologie kann man einiges mehr dazu sagen, vielleicht nicht viel, weil nicht viel in der Bibel steht darüber. Aber wir wissen um ein Kontinuum und das ist herrlich. Soteriologie 3, drittes Thema. Thema 1, das Wesen des Heils, mehr einleitende Art. Thema 2, Geschichte des Heils. Der Reihenfolge einmal das Heil verstanden. Und jetzt die einzelnen Vorgänge einmal unter die Lupe genommen. Manches überlappt, ist eigentlich eine Besprechung des Heils von verschiedenen Standpunkten aus. Jetzt einmal die verschiedenen Vorgänge oder die verschiedenen Heilsbegriffe. Das erste, oder der erste Abschnitt hier, Abschnitt A, die Umkehr. Also 3a, die Umkehr. Hier wollen wir zuerst wieder von Vorbereitung sprechen, kommen auf etwas zurück, das schon in der Heilsordnung gesagt wurde, dann von der Wende selbst und so weiter. Also Römisch 1, die Vorbereitung, das heißt auf die Umkehr. Wie wird auf die Umkehr vorbereitet? Groß A, durch Verkündigung. Die Verkündigung des Evangeliums, des Wortes Gottes. In der Ekklesiologie bzw. Missiologie, Missiologie ist eigentlich ein Unterthema unter Ekklesiologie, kann man davon sprechen, in welchem Maße oder welche Thematik hier einbezogen werden soll. Das wird verschieden sein von Fall zu Fall. Haben Sie einen Menschen, der christianisiert ist, das heißt, dem Evangelium, der Information, die im Wort Gottes ist, ausgesetzt worden ist, von Kindheit an vielleicht oder schon einige Zeit, dann kann man einiges voraussetzen. Aber wie Schnepel sagt, in einer neu verheidnisierten Gesellschaft wie der unsrigen, wird man oft wohl nicht so viel voraussetzen dürfen. Man muss heute schon bei der Schöpfung unter Umständen beginnen. Ich hatte einmal so einen Fall vor mir, das ist schon vor vielen Jahren. Das war die Folge von der Arbeit, sehr gründlichen Arbeit der Freidenker, wo ein junger Mann als Heide, bewusst als Heide erzogen worden war, in Deutschland. Inzwischen, ich habe 2 Stunden, glaube ich, mit ihm gesprochen, nach einem Evangelisationsabend. Zwischendurch unterbrach er mich und sagte, Herr Janssen, ich weiß, Sie kennen sich da aus, aber ich komme nicht mit. Gut, haben wir weiter ausgeholt. Deutlich gemacht, wer ist Jesus und so weiter. Was ist das alles? Und als ich ihn dann aufrief, zu Jesus zu kommen, da musste ich natürlich erklären, was das heißt, zu Jesus, der ist ja nicht da. Ja. Ich fragte jemanden einmal, ich wollte ein Zeugnis, es war eine Evangelisation in Frankreich, und sprach jemanden an auf der Straße, wollte mit ihm über Jesus sprechen, fragte ihn, ob er Jesus kenne. Nö, sagte er, hier wohnt er nicht. Es gibt Leute, mit denen muss man ganz einfach sprechen und sagen, wer das ist. Ja. Nun hatte ich schon gesagt, wer Jesus war, aber wie kommt man zu ihm? Ja. Ich sagte, man sieht nicht, ihn nicht, aber kommen heißt, dass man sich mal bei ihm meldet. Man kann mit ihm sprechen, genau wie man, wie wir miteinander sprechen. Und das hat er dann getan, ohne große Ritus Benehmen anzunehmen plötzlich, hat er einfach zu Jesus gesprochen. Und als er fertig war, hörte er auf. Nun, heute würde ich das nicht mehr tun, aber damals habe ich, glaube ich, gesagt, Christen haben die Gepflogenheit, das Wort Amen noch hinzuzufügen. Das war ihm auch ganz recht. Später wurde er Baptistenpastor. Heute weiß er schon mehr. Je nachdem. Aber es muss verkündet werden. Verkündet werden, vielleicht müssen Voreingenommenheiten ausgeräumt werden. Vielleicht muss etwas abgebaut werden, bevor man aufbauen kann. Aber es muss Verkündigung da sein, um zur Umkehr zu führen. Das heißt also erstens, man muss Information geben. Groß A, Verkündigung. Erstens, Arabisch 1, Information. Information über Gott. Insbesondere über die Heiligkeit Gottes. Vielleicht zuerst über die Größe Gottes, aber ganz besonders über die Heiligkeit Gottes. Billy Graham hat in seiner sehr langen Evangelisation in New York 1957, glaube ich, zwei Wochen lang zuerst einmal über die 10 Gebote gesprochen. Es war irgendwo Mai, Juni. Die Evangelisation ging bis zum September. Er wusste, die New Yorker müssen erst wissen, warum sie Jesus brauchen, bevor sie aufgerufen werden, ihn anzunehmen. Ein Schüler in einer Oberschule wollte ein Zeugnis sein, und als man ihn wohl nicht sah, er hat es dann etwas einfach gemacht, als wohl kaum jemand im Klassenzimmer war, ging er zum schwarzen Brett und schrieb, Jesus ist die Antwort. Und hoffte natürlich, dass die Schüler das lesen würden. Und die Schüler kamen auch rein, beziehungsweise jemand hat das gesehen und hat dann darunter geschrieben, was war denn die Frage? Wenn er die Antwort ist, dann muss es irgendeine Frage geben. Man muss wissen, was man mit Jesus anfangen soll. Ja? Wozu braucht man ihn? Ja? Wozu ist er notwendig? Weil Gott heilig ist und Jesus ist Gottes Antwort auf die Sünde, auf die Frage des Verderbens. Bei der Heiligkeit Gottes muss man auch von den Forderungen Gottes sprechen. Die Heiligkeit Gottes äußert sich im Gebot, speziell in den 10 Geboten. Es gibt noch andere, die dieses erläutern. Die Heiligkeit äußert sich in seinen Forderungen. Der Heilige Geist spricht von diesem Thema, sagt Jesus, Johannes 16, Vers 7. Er wird die Welt überführen von Sünde. Wenn der Geist zu den Jüngern kommt, denn die Jünger sollen ja Zeugen sein. Ihr werdet Zeugen sein von mir, weil der Heilige Geist über euch kommt. Und wenn dieser Geist kommt und die Jünger Zeugen sind, das Evangelium verkünden, dann sollen sie auch über die Heiligkeit Gottes sprechen, denn der Geist will von Sünde überführen. Die Gebote hat man nicht gehalten. Man muss aber auch über die Liebe Gottes sprechen. Die andere Seite muss auch gezeigt werden. Wir haben einen großen Gott, einen heiligen Gott, aber auch einen liebenden Gott. Und die Liebe Gottes äußert sich im Angebot. Die Gebote sind nicht eingehalten worden. Das Angebot Gottes ist Jesus Christus. Jesus sagt, Johannes 16, er wird die Welt überführen von Gerechtigkeit. Zur Verfügung stehende, geschenkte Gerechtigkeit. Weil Jesus zur Erde gekommen ist, gen Himmel gefahren ist und jetzt sie anbietet. Weil ich nicht hier bleibe, sondern ich fahre zum Vater hin. Das heißt, er wird das Heilswerk zur Vollendung bringen und wird dann alles erfüllen können. Epheser 4, Vers